Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Bernhard Kempf. Mehr Platz für Radfahrer in Berlin. Das sieht die Umgestaltung unter den Linden vor. Diese Woche, da soll es losgehen mit den Bauarbeiten. Die Fahrbahn wird saniert und dabei werden dann die Platzverhältnisse neu aufgeteilt. Inforadio-Reporterin Helena Dähler war für uns an der Baustelle.
Autos, die auf zwei oder sogar drei Spuren nebeneinander fahren, das wird es so in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr geben. Der Platz unter den Linden soll klarer und gerechter verteilt werden. Ganz rechts auf der jeweiligen Fahrbahn gibt es laut Plan eine komplette Spur nur für alle, die mit dem Rad unterwegs sind. Und nicht etwa einen schmalen Radweg, nein, 3,25 Meter sollen es werden. Genauso wie für die Busse in der Mitte der Fahrbahn und die eine Spur ganz links, die noch für die Autos übrig bleiben wird. Viele Berlinerinnen und Berliner, mit denen ich heute Morgen unter den Linden gesprochen habe, sehen vor allem eine klare Spureinteilung positiv.
Sehr gut. 50-50. 50% Autos, 50% Rad. Macht Sinn.
Könnte ich mit leben. Mehr Platz zum Leben, mehr Platz zum Begegnen. Ich finde es okay.
Bin da skeptisch, muss ich sagen. Aber vielleicht probiert man es mal aus und dann sagt man ein Jahr Testphase und dann schaut man, wie es läuft oder so.
Als Test kann man die jetzige Umgestaltung auf jeden Fall sehen, denn es ist noch nicht das finale Konzept der Neugestaltung. Da gäbe es noch einige andere Ideen, wie die Verbreiterung des Mittelstreifens oder ob man den Radweg dann doch noch pollern will. Und auch zur Debatte steht, ob die privaten Pkw bis 2028 dann komplett verschwinden sollen. Aber gar keine Autos mehr?
Das kann ich mir nicht vorstellen, also dass man die Autos völlig aus dem Stadtleben verdrängt, halte ich für nicht zielführend und auch nicht als Ziel lohnend. Denn es leben hier Hunderttausende von Menschen auch in Mitte. Allein das würde mich davon abhalten, diesen Verkehr so stark zu reglementieren.
Online konnten Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen, wie die Neugestaltung aussehen soll. Diese Resultate werden nun ausgewertet und sollen in die finale Planung mit einfließen. Auch wenn es also noch nicht klar ist, wie es hier unter den Linden in mehreren Jahren genau aussehen wird, begonnen wird heute mit den Bauarbeiten trotzdem schon. Für die erste Umgestaltung mit mehr Platz für alle, die mit dem Rad unterwegs sind und nur noch einer Spur für Autofahrende.
Ja, und für diesen ersten Bauabschnitt sind gut ein Jahr Bauarbeiten eingeplant. Wollen wir mal gucken, ob das zeitlich auch eingehalten werden kann. Die sogenannte Boosterimpfung, die soll ja vor allem älteren Menschen in der Corona-Krise mehr Schutz geben. Auch Deutschland hat bereits mit den Drittimpfungen begonnen, in den Pflegeheimen zum Beispiel. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die zu Hause betreut werden? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski ist dieser Frage mal nachgegangen.
Rufen Sie Ihren Hausarzt an und machen Sie einen Termin, rät die freundliche Mitarbeiterin an der Impfhotline des Senats. Geht das wirklich so einfach? Nach wie vor verabreichen Berliner Hausärzte etwa 30.000 Corona-Impfungen pro Woche. Etwa ein Drittel davon sind Auffrischimpfungen. Kostendeckend können sie dabei nicht arbeiten, schon gar nicht bei Hausbesuchen, kritisiert Dr. Wolfgang Kreischer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Berlin-Brandenburg. Denn eine Impfung im Impfzentrum wird 10-mal so hoch honoriert wie eine beim Hausarzt.
In den Impfzentren hat eine Impfung ungefähr 200 € gekostet. Jetzt hat man das den Hausärzten übertragen und das ist absolut schwer zu organisieren. Das heißt, ist für die Praxen nicht zu stemmen mit 20 € pro Impfung.
Die mobilen Impfteams, die Pflegeheime und auch einzelne pflegebedürftige Personen bei der ersten Impfrunde aufgesucht haben, wurden vom Senat aus Kostengründen eingestellt. Auch fast alle Impfzentren sind mittlerweile geschlossen. Nun sollen die Hausärzte neben der üblichen Versorgung das Impfen allein erledigen. In den meisten Fällen klappt das noch, doch die Ärzte würden sich eine andere Lösung wünschen, so Dr. Burkhard Ruppert von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Denn noch immer gibt es den Impfstoff nur in Ampullen von 6 bis 10 Dosen.
Das heißt, Sie müssten es dann so organisieren, dass Sie 5, 6, 7 Patienten nacheinander in der Häuslichkeit impfen. Das ist fast unmöglich und von daher muss es entweder gewährleistet sein, dass das über solche mobilen Impfteams organisiert wird in Zukunft oder halt eben es möglich ist, dass der Patient dann aus der Häuslichkeit über einen Krankentransport in die Praxis verbracht wird.
Für die Kosten des Transports zur Impfung sind die Krankenkassen zuständig, wenn der Patient nicht mobil ist. Die Richtlinie über die Verordnung von Krankenfahrten gibt die Verhinderung von Infektionen sogar als Grund für eine Kostenübernahme vor. Die wird im Einzelfall geprüft. Für Patienten, die das betrifft und ihre Angehörigen, hat Burkhard Ruppert von der Kassenärztlichen Vereinigung ein paar Tipps.
Ich rate Ihnen, Kontakt zunächst mal zu Ihrem Hausarzt aufzunehmen. Das nächste ist, wenn es darum geht, dass der Patient aus der Häuslichkeit in die Praxis transportiert werden muss, dann muss er dazu nochmal Kontakt zu seiner Krankenkasse aufnehmen und fragen, ob die Kosten dafür übernehmen.
Tatsächlich ist die Problematik bei ambulanten Pflegediensten noch nicht wirklich bekannt. Und auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung ist bislang erst eine einzige Anfrage eines Angehörigen eingegangen, der für seinen bettlägerigen Verwandten keinen Impftermin vereinbaren konnte, so Burkhard Ruppert. Dass sich das in Zukunft ändern könnte, hält er allerdings für möglich.
Wenn Ärzte das als Hausbesuch machen sollen, dann muss darüber gesprochen werden, wie das logistisch funktionieren soll. Also kann der dann zum Beispiel Impfdosen verwerfen, weil er die dann nicht verimpft bekommt? Und vor allen Dingen, wie wird das Ganze finanziert?
Wie bekommen pflegebedürftige Patienten, die zu Hause versorgt werden, ihre dritte Corona-Impfung? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski hat sich mal umgehört. Aufräumen, das war eine Beschäftigung im Corona-Lockdown. Vor den Recyclinghöfen der Berliner Stadtreinigung zum Beispiel, da bildeten sich immer wieder lange Warteschlangen. Auch in Brandenburg haben die Menschen die Zeit genutzt und mal ausgemistet und aussortiert. Und zwar Hemden, Blusen und Hosen, die sie nicht mehr brauchen.
Gerade ist wieder eine neue Wagenladung mit Spenden angekommen. Ute Gesche und ihre Kollegen von der Frankfurter Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes sortieren, was von der Kleidung noch brauchbar ist. Heute sind sogar Markensandalen dabei. Doch insgesamt ist die Qualität der Spenden sehr unterschiedlich.
Sehen Sie hier, fast original verpackt und manchmal wirklich doll lumpig.
Nur unter 10% der gespendeten Sachen kommen in die Kleiderkammer. Gehen an Bedürftige oder Geflüchtete in der Region. Der Rest wandert in den großen Container vor dem Haus. Zum Weitertransport, etwa nach Afrika oder an die Autoindustrie, die mit den Lumpen zum Beispiel Autositze polstert. Den Transport der Sachen übernimmt ein externer Abnehmer. Doch während Corona war das ein Problem, erzählt Jule-Sophie Herrmann vom DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree.
Weil eben durch die Grenzen, die zu waren und die Transporte, die sehr eingeschränkt waren, nichts mehr abgeholt wurde und es sich hier gestaut hat. Hier in Frankfurt war es so, als die Container voll waren und als die Kleiderkammer voll war, haben wir es eben in der Garage dann gestapelt.
Und dahin mussten immer mehr Kleiderspenden umziehen. Denn während des Lockdowns haben mehr Menschen als üblich ihre Schränke ausgemistet. Inzwischen hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Lieferketten nach Afrika funktionieren wieder, doch eines ist geblieben, der gesunkene Preis für die Sachen.
Also wir hatten einen Ausgangspreis von ca. 250 Euro pro Tonne und zu Tiefstzeiten war der Preis Mitte 2020 ungefähr bei 50 Euro.
Mit dem Geld finanziert sich die Kleiderkammer und davon werden auch die Mitarbeiter bezahlt. Die wünschen sich jetzt vor allem mehr verwendbare Spenden in den Altkleidercontainern und keine schmutzige oder löchrige Kleidung.
Aus Frankfurt-Oder war das der Bericht von RBB-Reporterin Marie Stumpf. Viele Menschen scheuen in der Corona-Zeit ja den Besuch einer Sauna. Die Betreiber, die halten dagegen und verweisen auf ihre guten Hygienekonzepte. Und wie sich so ein Saunabesuch in der Corona-Krise konkret gestaltet, unsere Reporterin Aline Lepsch hat in der Spreewald-Therme in Burg mal nachgefragt.
So klingt es, wenn Gletschereis auf glühend heiße Saunasteine prasselt. Da kommen spontan die ersten Schweißperlen auf die Stirn, oder? Letzten Winter waren die Öfen hier in der Spreewald-Therme 7 Monate lang aus. Alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Seit Mitte Juni ist Saunieren und Baden wieder erlaubt.
War schade, ja.
Sagt Werner Vogt. Er geht in den kalten Monaten einmal die Woche in die Sauna.
Also erstmal tut es meinem Körper gut, das fühle ich. Ich bin ja 88. Ich spüre das, die Knochen, allgemein das Wohlgefühl steigert sich.
Das bestätigt auch Cornel Jäger, mitverantwortlich für den Saunabereich der Therme.
Den größten Effekt hat man für die Seele, für den Geist, also Entspannung auf jeden Fall. Bei der Wärme, bei der Hitze werden die Gefäße geweitet und wenn ich danach ins Kaltbecken gehe, werden die wieder zusammengezogen und dadurch werden die Gefäße einfach gut trainiert.
8 bis 10 Minuten bei mindestens 85 Grad sind zudem wie ein künstliches Fieber. Die Körperkerntemperatur steigt um ca. 1 Grad und tötet damit auch innerlich Krankheitserreger ab. Um vor Corona zu schützen, muss die Therme aber natürlich noch ein bisschen mehr machen, als nur die Öfen richtig heiß laufen zu lassen. Um reinzukommen, gilt die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Und dann kann die Maske mit den Straßenklamotten auch im Spind bleiben. Mandy Marschka von der Spreewaldtherme erklärt,
dass wir hier natürlich eine ganz andere Luftfeuchtigkeit auch haben, wo Experten davon ausgehen, dass die Viren eine schlechtere Überlebenschance haben.
Außerdem wurden die Lüftungsanlagen nochmal modernisiert und fahren auf Volldampf. Abstand halten ist trotzdem geboten.
Die Keime, die da in der Luft sind, also die werden auf jeden Fall durch die Hitze abgetötet. Das Problem ist halt, was so am Mund oder was so ausgeatmet wird. Deswegen ist ja auch Abstand zu halten. Wenn die Leute sehen, das ist halt voll beim Aufguss oder so, dann bleiben die halt auch draußen. Und dann sagen wir auch, in einer Stunde ist der nächste Aufguss, sodass sich das ein bisschen aufteilt.
Und dann steht der Entspannung und dem Schwitzen nichts mehr im Wege.
Aline Letsch war das über Saunabesuche in der Corona-Zeit. Draußen färben sich die Blätter und läuten den Wandel ein. Der Herbst ist da und für Autofahrer heißt das auch, jetzt ist die richtige Zeit für den Reifenwechsel. Für die Fachbetriebe bedeutet das aber Hochbetrieb, auch für diese Werkstatt in Cottbus, die rbb-Reporter Daniel Marstow mal besucht hat.
4 bis 6 Autos bekommen hier pro Stunde die Winterreifen. Rund 10 Minuten dauert der Wechsel, sagt Sebastian Vogt. Wenn sich die Radkappen aber mal schwer abziehen lassen, dann kann das auch schon mal etwas länger dauern.
Unterschiedlich. Manche sind auch angebacken. Da gibt es einen kleinen Hammer. Von innen mal eine gegen. Fertig.
Mit dem ersten Frost heißt es, wie jedes Jahr, wir möchten gern unsere Reifen wechseln.
Also im Moment sind die Auftragsbücher sehr gut gefüllt. Wir liegen jetzt schon bei Terminen um dem 17. November rum. Es haben wieder etliche wie jedes Jahr verschlafen, dass es draußen kalt wird. Und wenn der erste mal die Scheiben vereist sind, dann steht das Telefon gar nicht mehr still.
Wer selbst zum Wagenheber und Drehmomentschlüssel greifen möchte, der sollte schon einiges beachten.
Auf die Laufrichtung, dass die Reifen die Mindestprofiltiefe von 4 mm für Winterreifen haben und dass die Räder auch wieder richtig befestigt werden, wenn wir sie selber gewechselt haben und mit dem richtigen Drehmomenten anziehen. Das ist je nach Fahrzeughersteller etwas unterschiedlich. So ein Richtmaß kann man nehmen als 120 Newtonmeter.
Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, lässt besser den Profi ran. Je nachdem, wie groß der Reifen ist, kostet so ein Wechsel hier zwischen 35 und 80 Euro.
Also denken auch Sie an den Reifenwechsel jetzt im Herbst. Der RBB-Reporter Daniel Marstow war das und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.